Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die deutsche Bundesregierung streitet um das liebe Geld. Genauer gesagt, um unser Steuergeld. Und so wie es aussieht, könnte die gesetzlich verankerte Schuldenbremse erneut ausgehebelt werden, um weitere Milliarden für den Haushalt zu generieren. Doch was bedeutet das eigentlich für unser Land, auch für die Zukunft des Landes? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Thomas Meyer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Meyer, SPD und Grüne, die liebäugeln ja damit, die Schuldenbremse in Deutschland erneut zu umgehen. Da haben sie in den vergangenen Wochen auch keinen Hehl drum gemacht. Ja, und auch die Gewerkschaft Verdi ist dafür. Schließlich sind dringende Investitionen zu tätigen. Brauchen wir also dringend mehr Kredite?
Ich denke, nein. Ich fand das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehr erfrischend. Denn es hat in die Debatte zurückgebracht, dass auch für den Staat Geld knapp sein muss, dass die sogenannte harte Budgetrestriktion gelten muss. Dieser Ausdruck harte Budgetrestriktion stammt von einem ungarischen Ökonomen, Janusz Kornay, der beschrieben hat, wie die Finanzen im Sozialismus aufgestellt sind. Dort herrscht eine weiche Budgetrestriktion. Das heißt also, der Staat kann sich immer wieder verschulden und die Zentralbank druckt ihm dafür das notwendige Geld, sodass da man nicht mit knappen Ressourcen haushalten muss, angeblich nicht mit knappen Ressourcen haushalten muss, was aber dazu führt, dass ein Geldüberhang entsteht und dass aufgrund der verminderten Signalfunktion der Preise es zu Ineffizienz kommt. Was wir jetzt gesehen haben durch das Bundesverfassungsgericht, war im Grunde genommen die Erinnerung an die Politik, dass wir mit harten Budgetrestriktionen arbeiten müssen und das Geld nicht beliebig vermehrbar und auch nicht beliebig durch Schulden erweitert werden kann.
Sie sagen es, nötig wurde die Diskussion über den neuen Haushalt erst wegen des Urteils am Bundesverfassungsgericht. Kredite zur Bewältigung der Corona-Maßnahmen dürfen nicht für die Klimapolitik der Regierung umgewidmet werden. Hat Sie der Richterspruch eigentlich überrascht oder war das abzusehen?
Es hat mich positiv überrascht, denn ich muss Ihnen gestehen, ich hatte eigentlich bisher das Bundesverfassungsgericht eigentlich als immer sehr regierungstreu empfunden. Die Richtersprüche zu verschiedenen Aktivitäten der Europäischen Zentralbank fielen eigentlich immer sehr regierungsfreundlich aus. Dass jetzt das Bundesverfassungsgericht ein ökonomisches Gesetz wiederbringt und die Regierung daran festhält, hat mich positiv überrascht. Das Problem ist ja, dass diese Regierung, die Ampelregierung, darauf gebaut war, dass es keine harte Budgetrestriktion gibt. Die war darauf gebaut, dass jede der beteiligten Parteien ihre eigenen Anliegen umsetzen konnte. Die Sozialdemokraten wollten mehr Sozialstaat. Sprich, Stichwort Bürgergeld und jetzt Bürgergelderhöhung. Die Grüne Partei wollte eine sehr kostspielige, umfangreiche Klimatransformation. Die FDP ging schon in den Wahlkampf rein mit dem Motto, Steuererhöhungen nur über unsere Leiche. Der Ausweg aus diesen eigentlich unvereinbaren Positionen, eine Regierung zu schmieden, war darauf gebaut, dass man sich die Verschuldungsmöglichkeit verschaffen konnte, dachte, man könnte sie sich verschaffen. Das hat man dann aber so gemacht, da die Schuldenbremse ja im Grundgesetz steht, die man nicht einfach über den Haufen schmeißen kann, hat man so gemacht, dass man Verschuldungstöpfe quasi in den Keller gestellt hat, indem man frühere Notlagen umgewidmet hat in neue Verschuldungsmöglichkeiten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht einen Strich durch diese Rechnung gemacht.
Nun könnte aber die Bundesregierung eine neue Rechnung aufmachen. Die Schuldenbremse soll wahrscheinlich wieder umgangen werden, um das Budget für 2024 festzuzurren. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Fatale an dieser Entscheidung?
Also wenn man weiterarbeitet mit der Erfindung neuer Notlagen, mit der weiteren Aufweichung oder manche sagen ja jetzt auch euphemistisch Reform der Schuldenbremse, dann trägt man dazu bei, dass sich der Staat weiter überschuldet. Meine früheren Kollegen vom Internationalen Währungsfonds haben ja dankenderweise seit einigen Jahren sogenannte Staatsbilanzen aufgestellt. Dort wird für eine Reihe von Ländern, unter anderem auch Deutschland, bilanziert wie eine Unternehmung. Was steht auf der Aktivseite der Bilanz, die Vermögenswerte? Was steht auf der Passivseite? Und da kam raus, dass ungefähr 20 2011, 2012, 13, 14 der deutsche Staat mit etwa 25% des Bruttoinlandsprodukts überschuldet war. Das heißt also, die Nettovermögensposition bei der Unternehmung, würde man sagen, das Eigenkapital, das stand auf der Aktivseite der Bilanz auf der falschen Seite. Das soll normalerweise auf der Passivseite stehen und damit einen positiven Wert darstellen. Das war negativ. Dann, die Schuldenbremse kam ja mit dem Fiskalpakt 2012, europäischer Fiskalpakt übrigens. Dann wurde diese Nettovermögensposition von minus 25% heruntergearbeitet auf zuletzt minus 3,7%. Die IWF-Kollegen liefern diese Zahlen leider nur bis 2021, aber besser wurde es ja nicht seither. Das heißt also, die Schuldenbremse hat funktioniert in der Begrenzung der Überschuldung des Staates. Wenn man sich andere europäische Länder anschaut, zum Beispiel Frankreich, das auch den Fiskalpakt unterschrieben hat, das auch eigentlich eine Schuldenbremse hätte beachten müssen, dann stieg dort die Staatsüberschuldung von auch ungefähr 20-25% auf zuletzt minus 44%. Das heißt also, die Schuldenbremse hat gewirkt in der Reduzierung der Überschuldung des Staates. Und was die Ampel jetzt will, ist, sich jetzt wieder Möglichkeiten zu verschaffen, mehr Schulden aufzunehmen und damit die Überschuldung des Staates wieder zu erhöhen.
Nun gibt es einige Stimmen, die sagen, die Schuldenbremse, wenn wir sie nicht abschaffen, vielleicht müssten wir sie nur reformieren. Sie ist zu starr, investitionsfeindlich, aus der Zeit gefallen. Wie könnte denn eine Reform aussehen?
Ich finde, man sollte die Schuldenbremse kombinieren mit der Bilanzanalyse des Staates, die sogenannte DOPIC. Das ist ja etwas, über das man schon seit Anfang der 2000er Jahre diskutiert in Deutschland. Man hat es versuchsweise mal gemacht für zwei Bundesländer, oder waren es drei, weiß nicht mehr so genau, zwei oder drei, und hat festgestellt, die sind ja alle überschuldet. Und dann hat man schnell gesagt, das sollen wir den Leuten aber gar nicht zeigen und hat diese Analyse eingestellt. Würde man diese Analyse wiederbeleben, und wie gesagt, der Internationale Währungsfonds hat da einen Aufschlag gemacht, dann könnte man sagen, solange die Überschuldung vorhanden ist, solange also das Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz auftaucht, wo es nicht sein soll, solange gilt die Schuldenbremse. Wenn wir eine positive Nettovermögensposition haben, dann können wir Investitionen über Verschuldung finanzieren. Dann kann ich die Schuldenbremse aussetzen. Dann muss ich aber feststellen, dass Investitionen, die müssen ja meine Aktivseite erhöhen, also auf der Bilanz, meine Aktivseite, die müssen ja den Vermögensbestand erweitern. Und dann kann ich natürlich das auch über Verschuldung finanzieren, so wie ich in einer Unternehmung Investitionen auch über Verschuldung finanzieren kann. Wenn ich aber, wie in der Vergangenheit geschehen und in anderen Ländern gebräuchlich im Euroraum, wenn ich aber Konsum über Verschuldung finanziere, dann gehe ich den Weg in die Überschuldung.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat ja schon beim SPD-Parteitag durch die Blume erklingen lassen, wie er die Aussetzung der Schuldenbremse vorantreiben könnte, nämlich mit der Begründung des Ukraine-Kriegs und eben die dringend erforderlichen Investitionen in Rüstung, wie er sagt. Dieses Argument zieht bei Ihnen also nicht.
Also es wäre mehr Verteidigung als Investition in das Vermögen des Landes betrachten kann. Verteidigung ist eine Aufgabe, die man aus den laufenden Einnahmen finanzieren musste, denn die dient zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Das kann man nicht über Verschuldung machen. Das würde eigentlich jedem ökonomischen Grundsatz widersprechen.
Das heißt aber, dass nun in anderen Bereichen ja gespart werden müsste. Der Haushalt 2024 wird ein anderer sein als der 23. Welche Bereiche kämen denn für Sie in Frage, wo es die Möglichkeit gibt, da Rücklagen zu schaffen?
Also ich glaube, wir müssen nochmal unsere Ambitionen überdenken in der Ausweitung des Sozialstaats und in der Geschwindigkeit, mit der wir die Klimatransformation durchführen. Beide Projekte, Sozialstaat und Klimatransformation, verschlingen derzeit unheimlich viel Geld. Das Sozialbudget ist der größte Ausgabeposten im Bundeshaushalt. Die Sozialquote, das sind also die Sozialausgaben relativ zum Bruttoinlandsprodukt, ist auf historische Höhen geklommen. Wir müssen uns einfach ehrlich machen und sagen, so viel Sozialstaat können wir uns eigentlich nicht leisten. Würde unsere Wirtschaft besser brummen, wäre das was anderes. Aber die Wirtschaft hängt ja durch. Das sehen wir ja an den Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt. Wir können uns einen solchen Sozialstaat in diesem Umfang, in dem wir jetzt haben, mit Bürgergeld für alle, die nicht in die Arbeit sind, in die Erwerbsbevölkerung in Arbeit kommen, Bürgergeld für Flüchtlinge, für Asylbewerber, wir können uns das einfach nicht leisten. Punkt eins. Punkt zwei, Klimatransformation. Wir wollen ja mit ungeheuren Subventionen diese Transformation anschieben, weil es zu lange dauern würde, laut Regierung, insbesondere laut Klimaminister Habeck, weil es zu lang dauern würde, darauf zu vertrauen, dass mit steigenden CO2-Preisen sich die Industrie darauf einstellt. Also will man das mit Subventionen anschieben. Nur wir ändern daran nichts am Weltklima, wenn wir da viel Geld ausgeben, sodass wir schneller CO2 einsparen als die anderen. Wir sollten die Politik umstellen. Wir sollten darauf vertrauen, dass ein positiv und steigender CO2-Preis über die Zeit das ganze Land in Richtung Klimaneutralität bringt. Das kann man dann aber nicht erzwingen und übers Knie brechen und in kürzester Zeit erreichen. Also die zwei Punkte, denke ich, da haben wir uns einfach übernommen. Wir muten uns zu viel zu. Unser Wirtschaftspotenzial ist nicht so groß, dass wir das tun können.
Eine Einschätzung war das von Professor Dr. Thomas Meyer, ehemaliger Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Bitteschön, Herr Joppe.